In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, eingangs haben wir gesungen von Maria, die einen Schuh hat aus Mond. Das bezieht sich auf dieses Bild aus der Offenbarung des Johannes, wo die Frau mit dem Kind bedroht wird vom Drachen, es zu verschlingen beide und Gott sie dann rettet und entrückt. Ein Kampf zwischen Drachen und Frau. Ein anderer Kampf ist in der Kirche ausgebrochen, ein Kampf um die Erklärung der Ursachen für den Missbrauch. Keine Angst, wird keine Missbrauchsdiskussion, aber es ist ein Kampf. Dieser Kampf um die Deutungshoheit hinterlässt ebenfalls in der Kirche eine tiefe Spur der Spaltung. Es geht nicht um nichts weniger als die Allmacht des kirchlichen Lehramtes. Es geht um die Frage, wer die Macht in der Kirche dazu hat, verbindliche Deutungsmuster festzulegen. Und was hat das mit dem heutigen Fest zu tun? Das heutige Fest verdankt sich einer für die Verhältnisse der Kirche jungen dogmatischen Definition. Papst Pius XII. Machte von seiner lehramtlichen, unfehlbaren Deutungshoheit Gebrauch und verkündete feierlich am 1. November 1950 das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, die Grundlage für unser Fest jetzt heute. Der Volksmund spricht von Maria Himmelfahrt, ganz einfach. Nicht wenige Zeitgenossen empfinden bereits solch eine unfehlbare Erklärung als Zumutung, als ja fast eine Form des Missbrauchs von oben. Spätestens angesichts der derzeitigen Krise der Kirche ist es mehr als angezeigt, sich mit solchen Argumentationen und mit den Menschen auseinanderzusetzen. Aber nun zum Fest selber. Bereits aus dem Mittelalter kennen wir Darstellungen des Heimgangs Mariens, wie es da hieß, oder der Krönung im Himmel. Luther und der Protestantismus verweisen logischerweise darauf, dass das Fest keine biblische Begründung hat. Als es schließlich 1950 zu der unfehlbaren dogmatischen Erklärung kam, brachte dies nicht nur die Bischöfe in theologische Erklärungsnöte. Kardinal Walter Kasper war es, der dann später hilfreich herausgearbeitet hat, dass die Dogmen der Kirche immer in einem bestimmten geschichtlichen Zusammenhang verstanden werden müssen, in einem sprachlichen, in einem theologischen Kontext. Im geschichtlichen Kontext wird klar, 1950, als das Dogma verkündet war, was war da? Die Welt war noch ganz im Schock der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs gestanden, der mit dem Zünden von zwei Atombomben schließlich beendet wurde. Millionen Juden wurden auf grausame Weise Opfer der Shoah. Weitere Millionen fielen auf beiden Seiten auf den Schlachtfeldern. Fast jede Familie hat die Kriegsopfer zu beklagen. Quälend war für viele die große Ungewissheit: Lebt mein Mann noch? Lebt mein Freund noch? Oder ist er tot? Die feierliche Verkündigung dieses Dogmas konnte indes deutlich machen, dass Gott der Herr der Geschichte ist, nicht irgendeine Ideologie, 1000 oder weniger Jahre. Und die Würde des Menschen unantastbar ist. Ein Jahr zuvor fand diese biblische Sichtweise des Menschen sogar Eingang in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Kürzlich wurde auf Herrn Chiemsee, der 75-jährigen Wiederkehr, gedacht. Von hier aus eröffnet sich auch der sprachliche und theologische Deutungshorizont dieses Dogmas. Maria verkörpert gleichermaßen beispielhaft als geschichtliche Person die Würde jedes Menschen in seiner leiblich-geistig-seelischen Verfassung. Und diese Würde ist unzerstörbar. Sie kommt von Gott, der den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Und diese Würde findet trotz aller menschlichen Bosheit und Zerstörungswut ihre Vollendung, ihr Umfangen, ihr Aufgenommenwerden in Gott selbst. Das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel knüpft an die biblisch überlieferte Himmelfahrt Christi natürlich. Was mit Christus geschieht, das kann letztlich mit jedem Menschen geschehen, der sich gläubig, hoffend und liebend, so wie es Maria tut, der Gegenwart Gottes öffnet. In den biblischen Geschichten, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, wird diese geheimnisvolle Gegenwart Gottes gern als eine verhüllende, eine verklärende Wolke umschrieben, in welcher sich dieses Umfangenwerden und die letzte Geborgenheit in Gott darstellt. An Maria Aufnahme geht es nicht um eine Dogmatik zum Zweck päpstlicher Machtentfaltung. Dieses Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel liefert vielmehr den Schlüssel, um Poesie, Erzählung als eine theologische Ausdrucksform anzunehmen und zuzulassen. Um Poesie als eine, ja, nicht um eine historische Tatsache, genauso wie im Märchen. Dennoch wird niemand leugnen können und wollen, dass diese wahrhaftige Erfahrungen menschlichen Lebens in sich bergen. Und so eben auch diese Umschreibung des Dogmas. In der Poesie der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel geht es um die Erzählung des im Letzten undurchdringlichen Geheimnisses der wahrhaftig erfahrbaren Liebe Gottes zu uns Menschen, das sich in Maria zeigt. Zurück noch einmal zur Ausgangsfrage bezüglich dogmatischer Erklärungen. Weder in der Frage, was heute leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel bedeutet, wie man das heute erklären würde oder umschreiben und in Worte fassen, noch in der Frage, warum es eigentlich Missbrauch in der Kirche gibt, was ist die Ursache? Nirgends darf es Denkverbote geben und Sprechverbote in der Kirche durch das Lehramt der katholischen Kirche. Denn das Lehramt hat um seiner selbst willen die Rahmenbedingungen zu schaffen und zu gewährleisten, durch die sich ein offenes Ringen, ein ehrliches, ein dynamisches Ringen des Volkes Gottes um die Wahrheit des Evangeliums entfalten kann. Die Rahmenbedingungen. So etwa im angestoßenen, jetzt weltweiten synodalen Prozess. Das Lehramt kommt nämlich leicht in Versuchung, die Kirche zum Zweck ihres Machterhaltes zu verwechseln mit dem Reich Gottes. Reich Gottes nochmal ganz was anderes. Aber auch hier gilt, er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Das gilt auch innerkirchlich. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Amen.